Ja, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum zweiten Vortrag von Magister Susanne Kummer. Der Titel lautet Recht auf ein Kind, um welchen Preis? Ein Plädoyer für Grenzen. Sie ist seit dem 1.1.2013 Geschäftsführerin von IMABE und ich glaube, alle, die sich etwas näher mit dem Lebensschutz befassen, kennen ja die Zeitschrift von IMABE, Imago Hominis. Sie hatte auch die Schriftleitung des Fachjournals und war vorher Südtirol-Korrespondentin der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Also sehr ein interessanter Hintergrund, beruflicher Hintergrund für ihre Tätigkeit, die sie jetzt hat. Sie ist auch Beraterin der österreichischen Bischofskonferenz in bioethischen Fragen. Und wenn man mal auf die Webseite gehen will, www.imabe.org, dann ist man bei ihrem Institut und findet sicher sehr viele interessante Dinge. Und jetzt wollen wir auch Ihren Vortrag anhören. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Also vielleicht zu meinem etwas kurvigen Berufswerdegang. Ich habe Philosophie studiert, meine Eltern sind beide Ärzte. Somit war das Sonntagstischgespräch die Diagnose der Patienten von meiner Kindheit an, worauf ich beschlossen habe, ich werde sicher nicht Ärztin. Aber in der Philosophie bin ich natürlich in der Bioethik dann hängen geblieben. Und von daher kommt die ganze Prägung und dann habe ich nach dem Studium, während des Studiums schon begonnen, als Journalistin zu arbeiten und mein Anliegen war, den großen Philosophenhimmel herunterzubringen und herunterzubrechen, dass man mal in der Zeitung auch was davon liest. Das habe ich dann 10 Jahre lang gemacht, um schließlich zu meiner Kernkompetenz auch wieder zurückzukehren und dann beim Institut für, das ist also die Abkürzung, ist medizinische Anthropologie und Bioethik. Ja, wir sind ein Institut der österreichischen Bischofskonferenz und haben mich eigentlich sehr früh auf die Themen unter anderem aber eben der Reproduktionsmedizin auch spezialisiert und begleite dieses Thema jetzt doch schon mehr als 15 Jahre. Ich möchte es zunächst einmal Sie fragen und bitte Sie, die Hand zu heben. Wer von Ihnen hat schon irgendwie im persönlichen Bekanntenkreis, in der Familie, im Freundeskreis mit dem Thema künstliche Befruchtung direkt was zu tun gehabt? Ja, ja, sagen wir mal ungefähr ein Drittel, ja. Tatsächlich sozusagen ist das Thema ist sozusagen nicht mehr fremd und irgendwo, sondern es ist angekommen. Also viele kennen schon jemand, der das in Anspruch genommen hat. Und häufig ist man dann in den Fragestellungen damit konfrontiert, ja, wer bin ich, jemandem zu verbieten, dass er sein Lebensglück hier findet und alles unternimmt? Ja, wer sind wir als Gesellschaft, die nicht alles unterstützen sollte auch, damit dieser unerfüllte Kinderwunsch eines Paares zur Erfüllung kommt? Im Schweizer Parlament wird ja bereits debattiert, aber wie ich merke, ist eben die öffentliche Debatte schon richtig losgegangen zum Thema Eizellspende, auf die ich euch auch heute eingehen möchte. Thema Leihmutterschaft steht im Raum. Wir haben in Österreich wir tun uns ziemlich schwer mit dem Parlamentarismus. Wir hatten dann so eine Hauruck-Aktion von einem Fortpflanzungsmedizingesetz im Jahr 1992, das innerhalb von 8 Wochen niedergemäht wurde. Und wir jetzt eines der liberalsten Gesetze in Europa haben. In Deutschland wächst der Druck auch. Es gibt eine Empfehlung der Leopoldina, die Eizellspende zu ermöglichen, auch in Richtung Leihmutterschaft ist da der Druck der FDP. Also wir sind sozusagen alle mit diesen Themen konfrontiert und das, was ich heute machen möchte, ist doch etwas grundsätzlicher auch über die Reproduktionsmedizin zu sprechen, um dann auch an konkreten Beispielen zu zeigen, dass viele Entwicklungen, die wir heute erleben, eigentlich der Technik inhärent schon sind. Ja, wir sind jetzt nicht, also gut, ich möchte das versuchen dann darzulegen. Was ich heute ausblenden werde, das wäre sozusagen ein eigenes Thema bei einem Mann und einer Frau, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, wo man immer wieder sieht, die so in einen richtigen Tunnel hineinkommen auch, ja, wenn sie diese Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen wollen. Und man merkt, dass über die Schattenseiten kaum gesprochen wird, diese Schattenseiten auch kaum bekannt sind. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ja, was meinen Sie, wie viele Paare, die mehrfach Versuche machen, wie viele von 100 Frauen gehen am Ende mit einem Kind nach Hause? Was schätzen Sie? 10, 20, 30, 7, ja. Also wenn man die Statistik hoch ansetzt, ja, ist man bei 15 bis 20 Frauen gehen mit einem Kind nach Hause. 85 Frauen gehen ohne Kind nach Hause. Diese Geschichte wird nicht erzählt, die gehört erzählt. Das wäre ein eigenes Thema. Das, worauf ich eben heute hinaus möchte, ist Ihnen sozusagen irgendwie das auch mitzugeben. Ja? Dieser Traum vom Kind verwandelt sich für viele in ein Trauma und für die Kinder detto. Gehen wir zurück in die 70er Jahre, als Robert Edwards und Patrick Steptoe ihr Forschungsprojekt vorgelegt haben. Robert Edwards hat ja dann den Nobelpreis auch bekommen, beide sind schon verstorben. Warum ihre Forschung in der Reproduktionsmedizin gefördert werden sollte. Ja? Sie haben sich damals an die offiziellen Stellen gewandt, um Forschungsgelder zu bekommen. Und interessanterweise waren drei Gründe, die Edwards angegeben hat, warum es wichtig sei, dass sie Geld bekommen, um die Forschung in der Reproduktionsmedizin voranzuführen. Erster Grund, wir werden neue Formen der Verhütung entdecken. Zweiter Grund, manche unfruchtbare Frauen werden wir verhelfen können, dass sie ein Kind bekommen. Dritter Grund, es wird nicht mehr nötig sein, genetisch auffällige Kinder zur Welt zu bringen, weil dank dieser Technik die rechtzeitig sozusagen gesehen werden und aussortiert werden können. Es gibt eine Publikation dazu, ich habe es selber in einer Publikation auch zitiert, die Quelle dazu ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Also es ging zunächst einmal um Verhütung in den 70er Jahren, und eigentlich nicht darum, dass es möglichst mehr Kinder geben sollte durch Reproduktionsmedizin, aber ganz klar von Anfang an der eugenische Ansatz in der IVF drinnen. Wir haben das uns auch zum Ziel gemacht, Kinder, die genetisch belastet sind, auszusortieren. Heute haben wir weltweit ca. 8 Millionen Menschen, die nach künstlicher Befruchtung geboren sind, und es gibt kaum noch ein sozusagen Bewusstsein für den ethischen Bruch, der hinter diesem Verfahren steht, weil die künstliche Befruchtung schon so normal geworden ist. Ich habe mir die Zahlen jetzt aus der Schweiz herausgesucht, 2,5% aller Geburten in der Schweiz sind bereits durch künstliche Befruchtung. In Österreich sind es ca. 3% der Geburten in absoluten Zahlen, ca. 2500 Kinder jährlich, die nach künstlicher Befruchtung geboren werden. Das heißt, in jeder Schulklasse mit 30 Kindern sitzt ein Kind, das nach künstlicher Befruchtung entstanden ist. Ich möchte Ihnen hier auch zeigen, sozusagen die inhärente Dynamik in dem Verfahren. Ja, es ist ja nicht so, dass zu Beginn eben die IVF erfunden wurde, nur um Frauen zu helfen, deren Eileiter verschlossen war. Ja, das war ganz am Anfang 1978 die Bedingung, künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen zu dürfen. Paare mussten verheiratet sein und es musste eine Fruchtbarkeitsstörung bei der Frau nachgewiesen werden, die pathologisch ist. Ja. 1978 kam Louise Brown zur Welt, 1982 in Deutschland das erste Kind, auch in Österreich. 1984 gab es bereits die erste Geburt nach einer Eizellspende. Also da wurde schon das erste Mal aufgebrochen, dass es nur einen Vater und eine Mutter gibt, weil plötzlich gibt es eben eine genetische Mutter, eine Mutter, die das Kind austrägt, und einen Vater. 1988 schon die erste Geburt nach Leihmutterschaft mit Eizellspende und Fremdsamenspende. Also 10 Jahre später, ja, ist man eigentlich doch überrascht, wie schnell das war. Dann kommt der nächste Schritt, nämlich das Selektionieren von potenziell genetisch kranken Kindern. Bereits im Jahr 1995 im deutschsprachigen Raum hat es relativ lang gebraucht, 2012 in Deutschland das Gesetz, 2016 in Österreich, 2019, soweit ich weiß, in der Schweiz ist die PID, Präimplantationsdiagnostik, jetzt auch erlaubt. Dann 2003 kommt das erste Kind zur Welt, wo zwar die Eltern zeugungsfähig waren und auch schon leibliche Kinder gehabt haben, aber ein Kind krank war und kein Knochenmarkspender innerhalb der Familie da war. Da haben sie durch IVF aus den Embryonen denjenigen Embryo aussortiert, der potenziell als Spender zur Verfügung kommt für das Kind, ein sogenanntes Rettungsgeschwisterkind, wurde später auch kommt schon in Hollywood-Verfilmungen vor, 2003. 2009 geht es weiter. Eine Familie sagt, die Frau sagt, in meiner Verwandtschaft kommt Brustkrebs häufiger vor. Ich möchte, dass meine Tochter ohne Brustkrebsgen zur Welt kommt. Sind zeugungsfähig, machen die IVF, sortieren dementsprechend aus und so kommt in Großbritannien das erste Kind ohne Brustkrebsgen zur Welt. 2014 haben wir die Geburt des ersten Kindes nach einer Gebärmuttertransplantation. Eine Frau, die aufgrund einer Erkrankung keine Gebärmutter hatte, bekommt von einer 62-Jährigen deren Gebärmutter eingepflanzt und trägt so ein Kind aus. 2019 in Deutschland werden bereits mehr als 17 Kinder, die durch Gebärmuttertransplantation geboren sind. Ja, 2018 wird die Geburt der ersten beiden gentechnisch veränderten Babys verkündet in China. Es gibt bis heute kein Moratorium und kein internationales Verständnis darauf, dass man mit diesen Versuchen aufhört. Also sozusagen, was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, wir sehen, dass die Methoden und die Zielgruppen sich immer weiter ausgeweitet haben. Ja, wir beginnen quasi mit einem Ehepaar, wo die Frau aus welchen Gründen auch immer das nicht schwanger werden kann oder das Kind nicht zur Welt bringen kann. Inzwischen haben wir eine Definition der WHO, die sagt, unfruchtbar ist ein Paar dann, wenn es 12 Monate lang versucht hat, mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr, dass die Frau schwanger wird. 12 Monate. Ja, das ist unglaublich kurz. Und er löst einen enormen Druck aus. Ja, das ist so wie wenn Sie den Cholesterinspiegel, ja, wenn Sie einen Wert, Sie legen einfach einen Messwert fest und sozusagen alle, die drüber sind, sind pathologisch. Ja, und je niedriger ich diesen Messwert anlege, desto größer ist die pathologische Population, die ich dann pharmamäßig sozusagen auch bedienen kann. Ja, also sowas Ähnliches ist auch hier. Es gibt bereits Publikationen von Holländern, die sagen, are we overusing IVF? Machen wir das nicht viel zu früh, viel zu schnell? Die haben eine Studie gemacht, dass nach 3 Jahren 62% der Paare ein Kind bekommen haben, auf natürlichem Weg, ohne In-vitro-Fertilisierung. Aber natürlich, der Markt wurde geöffnet, der Markt wird weiter ausgeweitet. Das heißt, ich habe neue Methoden, die Samenspende, die Eizellspende, die Leihmutterschaft, wo der Embryo in der Regel aus genetisch fremdem Material, Eizelle und Samenzelle sozusagen eingepflanzt wird in eine zweite Mutter, die von einer dritten Mutter bestellt wird. Die Selektion, davon haben wir schon gesprochen, die PID, neue Zielgruppen, wenn man sich anschaut, man rechnet mit einem Wachstum ungefähr von 2,6 Millionen US-Dollar an Umsätzen in der Reproduktionsmedizin in den nächsten 7 Jahren. Und ganz klare Zielgruppen sind Single-Mütter, Single-Väter wie Alleinmutter, gleichgeschlechtliche Paare und also relativ neu ist der sogenannte geriatrische Kinderwunsch. Das heißt, da die neue Zielgruppe sind Frauen, die schon über der Menopause sind, keine Kinder mehr bekommen können und sich dann ihren Kinderwunsch nur noch über Reproduktionsmedizin und Eizellspende erfüllen können. Sie erinnern sich, es war, glaube ich, vor 2, 3 Jahren ein indisches Ehepaar, das durch die Medien gegangen ist. Sie war 73, er war 80. Sie hat also erstmals Kinder bekommen, Zwillinge. Das wurde berichtet. Was nicht berichtet worden ist, ist, dass sie auf der Intensivstation gelegen ist und er nach dem Tag der Geburt einen Schlaganfall bekommen hat. Ja, und dann haben wir natürlich mediale Bilder, die uns sozusagen, die uns Botschaften transportieren. Ihr seid in einem fremden Bauch gewachsen, aber wir sind eure Eltern. Ja, hier haben wir ein Paar, das 12 Versuche gemacht hat mit In-vitro-Fertilisierung. Aus dem Traum wurde ein Trauma. Letzter Rettungsanker, die Leihmutter in der Ukraine. Ja, das war 2018. Also die ukrainische Leihmutter hat dann die Kinder ausgetragen. Ukraine ist noch relativ billig. Also da muss man rechnen, zwischen 50.000 und 60.000 Euro. In den USA bekommt man Leihmütter nicht unter 100.000, 160.000 Euro. Hauptsächlich verdienen tun aber die Agenturen. Ja? Die Leihmütter kriegen, also 20% circa ist dann das Gehalt für die Leihmütter. Interessant, Corona hat uns irgendwo die Schattenseiten auch der Leihmutterschaft näher gebracht. Wenn Sie sich erinnern, plötzlich gingen diese Bilder um die Welt. Das Baby-Business in der Ukraine, namenlose Babys warten auf ihre Bestelleltern aus dem Ausland. Sie können nicht abgeholt werden, weil das Corona-bedingt nicht möglich war. Die ukrainischen Behörden haben von ca. 1.000 neugeborenen Leihmutterkindern gesprochen, die sozusagen in der Pipeline da sind. Jetzt ist die Frage, wie organisiert, wie können alle gefüttert, gewaschen, gewickelt, geschupft. Ja? Wie das möglich war. Interessant ist aber, dass dieser Film nicht irgendwie eine Undercover-Story gewesen ist, die an die Medien gekommen ist, sondern die ukrainische Wunschbabyklinik Biotechscom hat dieses Video selber gedreht und Reuters zugespielt, um sozusagen zu zeigen, wie toll kümmern wir uns um diese Kinder. Es war eigentlich ein Werbespot. Ja? Jetzt werden Sie sagen, 1.000 Kinder in der Ukraine durch Leihmütter, das klingt aber sehr viel. Ja? Also wenn ich Ihnen Zahlen aus Indien nenne, Indien hatte bis vor kurzem pro Jahr 25.000 Kinder, die nach Leihmutterschaft geboren worden sind, großteils mit Auftraggebern aus dem Ausland. Indien hat bis vor wenigen Jahren Leihmutterschaft im Bruttosozialprodukt als eigenen Faktor gezählt, weil 2,3 Millionen US-Dollar Umsatz gewesen sind. Sie haben 3.000 IVF-Zentren. Und erst 2016 wurde die Leihmutterschaft für Ausländer verboten, mit dem Argument, das ist Baby-Outsourcing für reiche Länder, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir sind nicht die Bruthennen. Jetzt gerade ist ein Gesetz in der Pipeline, überhaupt die kommerzielle Leihmutterschaft zu verbieten. Was man aber gesehen hat in dem Moment, wo Indien ein Verbot, hat sich der Markt verlagert nach Thailand, nach Nepal. Die sind dann auch mit Verboten hin und nach. Also das, was man sieht, wir brauchen hier eine internationale Lösung, ja, weil sonst sozusagen hopst das von einem zum anderen. In Europa sind die großen Märkte die Ukraine, Griechenland, Russland, neue Märkte sind Kenia, Mexiko, Dubai und der Iran. Ja, dann haben wir wieder diese positiven Bilder. Investor kauft sich 2 Babys. Das ist der US-deutsche Milliardär Nicolas Berggruen. der Karlstadt diese Kaufhäuser irgendwie kurzfristig einmal gerettet hat. Also er sagt, ja, ich hatte keinen Kinderwunsch und plötzlich war er da. Dann hat er zwei kalifornische Leihmütter beauftragt, Eizellspenderin von da, er sozusagen der Vater der Kinder, die Frauen bleiben anonym, die haben parallel abgestimmt, die Kinder zur Welt gebracht, er hat jetzt zwei Kinder, zwei Nannys, die sind in einer Etage seines Hauses, und wenn man ihn fragt, wer ist denn die Mutter der Kinder, sagt er, ich bin Mutter und Vater. Cristiano Ronaldo dessen erster Sohn ist ja auch durch eine Leihmutter zur Welt gekommen, und Ronaldo sagt, ich sehe kein Problem, viele Kinder haben keine Mütter, keinen Vater, die sterben, Cristiano aber hat einen Vater und zwar einen unglaublichen Vater. Ja, dann haben wir... Und das finde ich jetzt schon interessant, ja, auch sozusagen meine Zeit als Journalistin ist immer die Frage, welche Themen kommen und welche Themen haben keine Chance. Und das, was man schon beobachten kann, man kann den Deckel nicht mehr draufhalten, ja, weil das kocht. Das heißt, Geschichten von Kinder, die durch anonyme Samenspender zur Welt gekommen sind, die Jahre später davon erfahren, sowas finden Sie schon in den Medien, ja? Da gibt es schon Reportagen, und das ist irgendwie auch meine Hoffnung bei dem Thema, dass die Kinder ihre eigene Lobbyingarbeit hier machen und irgendwann einmal aufstehen und sagen, bitte so nicht mehr. In Deutschland gibt es bereits den Verein der anonymen, also der Selbsthilfegruppen, es gibt zahlreiche Selbsthilfegruppen, ja? Verein Samenspenderkinder in Deutschland, die kämpfen dafür, dass es ein zentrales Samenspenderregister gibt, wo die Daten 99 Jahre aufbewahrt werden, damit die Kinder die Möglichkeit haben, überhaupt strukturell auch an die Daten heranzukommen. In Österreich haben wir das auch versucht, und wie immer in Österreich landet es sowieso mal in der Schublade, kommen drei verschiedene Regierungen, bis sich da wieder jemand drum kümmert. Ja. Dieser Mann, Martin Schünke, wurde vor 40 Jahren mit einer anonymen Samenspende entstanden, hat das viele Jahre später erst erfahren, und er sagt im Prinzip, also Vater hat sich getrennt, der nicht zeugen konnte, dann kam der Nächste, dann ist eben der Samenspendervater, dann kam noch einer. Er sagt, im Prinzip habe ich vier Väter, aber keiner ist für mich da. Die Ungewissheit ist eine große Belastung. Für mich ist die Suche nach meinem biologischen Vater eine Suche nach meiner Heimat, der Heimat in mir selbst. Mir geht es nicht um rechtliche Ansprüche. Ich möchte nicht in das Privatleben des Spenders eindringen und Unruhe stiften. Ich möchte nur ein Kapitel abschließen und meine biologische Heimat finden. Was ist charakteristisch für die Reproduktionsmedizin? Was tut sie mit uns? Was macht sie mit uns? Ja, in ihr herrscht eine Logik der Entgrenzung. Kinder machen in Modulen. Ja? Also Sie sehen hier, ne? Werdet Bestelleltern, du kannst eine Leihmutter werden, du kannst eine Eizelle spenden, also sozusagen immer mehr Akteure kommen hier zusammen, die irgendwie, wie schon vorher genannt worden ist, ja, eine ursprüngliche, unverfügbare Herkunft des Kindes eigentlich verhindern. Ja? Weil in dem Moment, wo ich diesen in die Intim, eigentlich eingebettet, die Menschwerdung eingebettet in die Intimsphäre der personalen Hingabe von Mann und Frau, ja, wenn ich das von dort heraus löse, aus dieser Beziehungsstruktur, verlagere ich die Menschwerdung in einen Prozess der Herstellung, ja, im Lichte von Labor und einem Heerschar von Team von 15, 20 Mitarbeitern, die damit beschäftigt sind, die Nährlösungen zu überprüfen, den Brutschank aufzumachen, die Temperatur zu messen, auszusortieren. Also in dem Moment setzt auch so etwas ein wie die Logik der Ware, die Logik des Produkts. Ja, das Kind ist nicht mehr Gabe, das Kind wird zur Habe. Ja, und in dieser Logik des Produkts folgen auch alle Schritte, die wir sonst an die Produktionsqualitäten anlegen. Ja? Es muss dann qualitätsgesichert ablaufen. Also, und ein behindertes Kind habe ich aber nicht bestellt. Ja? das Verfahren der Samenspende und Eizellspende, da brauchen Sie nur kurz, googeln Sie einmal, geben Sie Samenspende ein. Also Sie kriegen ein unzählige Internetseiten, wo Sie genau aussortieren können, nach Alter, nach Aussehen, nach Größe, nach Haarfarbe, nach Bildungsgrad, ja, wen Sie da haben wollen. Also es hat, dasselbe findet statt beim Thema Eizellspende, und diese Debatte ist ja interessant, wie die läuft bei der Eizellspende. Das sind übrigens Bilder, die habe ich direkt von Internetportalen von Eizellspendenvermittler und Agenturen. Ja. Also sie haben da von der Blonden über die Rassige sozusagen das Angebot in allen Richtungen. Und das, sozusagen ein Argument lautet ja, warum die Samenspende, die ist ja erlaubt. Das widerspricht ja dann dem Gleichheitsgrundsatz, dass die Eizellspende, ja, müsste dann doch auch erlaubt sein. Und da gibt es aber einen Riesenunterschied. Ich hatte Gelegenheit im österreichischen Parlament, bevor das Gesetz durchgegangen ist, im Gesundheitsausschuss noch versucht, ein paar Argumente vorzubringen. Dann schaut mich die Behindertensprecherin einer Partei schaut mich an und sagt, ja, Frau Kummer, aber warum sind Sie denn gegen die Eizellspende im Letzten? Ne? Das ist doch was Gutes, da wird doch ein Kind. Habe ich gesagt, ja, aber haben Sie auch schon mal an die Frau gedacht? An einer Samenspende ist noch kein Mann gestorben. Ja, also was ist der Unterschied? Ja, Frauen müssen sich hormonell aufpumpen mit einer sehr hohen Dosis, wie bei jeder künstlichen Befruchtung, weil es ja darum geht, dass nicht nur eine Eizelle reif wird pro Mal, wie der liebe Gott das ja eingerichtet hat, damit nicht 10 Eizellen gleichzeitig reif werden und sie potenziell mit 10 Lingen jedes Mal zu rechnen hat, sondern eben nur mit einem oder vielleicht 2. Ja. Also eine Frau hat im Schnitt, österreichische Daten, nach so einer Prozedur 10 Eizellen. Ja. Mir hat eine Gynäkologin gesagt, die in einem IVF-Zentrum gearbeitet hat, manchmal hast du nur eine, weil sie ist 46 und die ist nicht brauchbar, und manchmal hast du 44 Eizellen bei der 25-Jährigen. Ja. To harvest, das ist der nächste Schritt, die werden dann abgeerntet. Das ist ein invasiver Eingriff, und wenn man sich die Statistik anschaut, also gesundheitsgefährdend, ja, ist, das geben die Ärzte auch selber zu. Das Schwierige ist, wie dosiert man diese Hormone, wie reagiert der Körper der Frau darauf, sodass wir in Österreich, glaube ich, sind es jetzt 46% aller abgebrochenen Versuche von In-vitro-Fertilisierung gehen auf das Hypoovulationssyndrom zurück. Das heißt, man sagt, es entgleist, ja, das System entgleist, und es war klinisch so relevant, dass die IVF hatte abgebrochen werden müssen. Wir wissen von Todesfällen auch nach In-vitro-Fertilisierung. Also, wie wir vorher gehört haben, Gleiches kann gleich behandelt werden, Ungleiches sozusagen muss ungleich behandelt werden. Also die Gesundheitsrisiken für Frauen, die Eizellen spenden, sind relevant. Ja. Informierte Einwilligung braucht Aufklärung, ja, muss man auch sagen. Also man kann eigentlich nur sagen, entweder ist die Frau wirklich aufgeklärt, dann macht sie die Eizellspende nicht. Ja, weil warum soll ich meine Gesundheit so einem Risiko aussetzen? Wenn sie nicht aufgeklärt ist, macht sie es wahrscheinlich. Und wenn sie aufgeklärt ist und es trotzdem macht, dann weil sie finanzielle Nöte hat. Das heißt, wir landen hier eigentlich beim ökonomischen Faktor der Kommerzialisierung des weiblichen Körpers, der Reduktion des weiblichen Körpers. Du lieferst jetzt Rohstoffmaterial, ja, für Menschwerdung. Dann sagt man, naja, wir wollen eh nicht, soll verboten werden, dass das bezahlt wird. Also ich nehme an, dass in der Schweiz irgendwo eine ähnliche Debatte hier jetzt läuft, weil das läuft immer gleich ab. Dann kann man nur sagen, sowas läuft nie ohne Geld ab. Auch wenn es heißt, es gibt nur eine Aufwandsentschädigung, ja, also keine Bezahlung, sondern eine Aufwandsentschädigung, dann muss man sagen, gut, in Österreich empfiehlt die Gesundheitsbehörde 1.500 Euro als Aufwandsentschädigung. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind 20 Jahre alt, Sie haben keinen Job, es ist Corona und Sie können damit Geld verdienen, ja. Also in Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit von jungen Menschen, zu sagen, warum bringe ich das alles? Ja? Ja, weil wir bewegen uns sozusagen auf das Thema Kindeswohl, auf das Thema Leihmutterschaft. Das gehört alles dazu, zu diesem Markt. Ja? Und das dürfen wir nicht einfach ausblenden. Ja? Also das heißt, Leihmutterschaft, Eizellspende, ja, degradiert den Körper der Frau zu einer Rohstofflieferantin. Ja? Und gut, und dann müssen wir uns noch fragen, was heißt in dem Zusammenhang überhaupt das Wort Spende? Was heißt Spende im Zusammenhang mit Existenzwerdung eines Kindes? Also ich kann Geld spenden, ich kann Blut spenden, ja? Ich kann Kleider spenden. Also sozusagen jedes Mal veräußern wir etwas, um es schon sozusagen einem bestehenden Subjekt, ja, komplett zu seinem Gebrauch oder Verbrauch zukommen zu lassen, ohne Einschränkungen. Also wir geben es weg und es gibt keine Form noch der Relation mit dem Weggegebenen. Ja? Das kann gebraucht und verbraucht werden. Bei der Eizellspende ist das ja nicht so. Es wird ja sozusagen hier nicht was weggegeben, das zum Gebrauch und Verbrauch jemand anderen überlassen wird, sondern es geht um die Stiftung einer Existenz und damit um eine lebenslange Beziehung und im Grunde eine lebenslange Verantwortung gegenüber dem eigenen, weil genetisch verwandten Kind. Und das wird gekappt. Und zwar strukturell, systematisch gekappt. Ethisch gesehen muss man sagen, dass durch die weggegebene, also ich würde es aufhören, dieses Wort Spende nämlich zu verwenden, ja, es ist eine weggegebene Eizelle, oder, ja, dieses so entstandene Kind verlangt danach nicht im Modus des Weggegeben, sondern des Angenommenseins durch seine genetischen Eltern aufwachsen zu dürfen. Auch das ist ein Recht des Kindes. Schauen wir noch kurz, weil ohne sozusagen Stichwort Leihmutterschaft, wir bewegen uns allen in diesen ganzen Prozeduren hin, ja, was das psychisch auch bedeutet für Frauen, wenn sie genetisch fremde Kinder austragen, und zwar insbesondere mit der Eizellspende. In Österreich hat sich eine klinische Gesundheitspsychologin an der Medizinischen Universität, Karin Tordi, die ich auch persönlich kenne, damit befasst, die einfach damit zu tun hat. Ja? Und sie hat einen Artikel publiziert, wo sie Fälle schildert. Ja? An der Klinik in Wien kommt eine 57-Jährige schwanger, nach Eizellspende logischerweise, die sie damals noch aus Tschechien sich geholt hat. Ja? Auf die Frage, warum sie jetzt dieses Kind möchte, sagt sie, ich hatte 12 Abtreibungen. Ich hatte einen Sohn, der verstorben ist. Ich möchte ein Kind, um nicht allein zu sein. Eine 25-Jährige kommt schwanger nach Eizellspende, erwartet Zwillinge, kommt zum Ultraschall, zum ersten Ultraschall, die Herztöne klopfen. Und die ist schweißgebadet und sagt, ich will eine Abtreibung. Und die Tordi sagt, das passt ja alles nicht mehr zusammen, oder? Die ganze Prozedur, um schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen. Und sie sagt, ich halte das Fremde nicht in mir aus. Also sagen, es ist das doppelte Fremdsein. Es ist ja schon sozusagen, ja, der Same ist schon das einmal Fremde, aber das doppelt Fremde als psychische Belastung wird völlig unterbelichtet. Ja? Deine schwere Psychose entwickelt und die Kinder abgetrieben. Eine 39-Jährige kommt nach Eizellspende schwanger zum Ultraschall auf die Frage eben Herztöne, ja, und wird untersucht, keine Herztöne. Sie ist erleichtert. Dann hat das wieder nicht zusammengepasst. Ja. Dann sagt sie, ja, wieso sind Sie jetzt erleichtert? Sagt sie, ich habe 3 IVF-Versuche schon hinter mir. Ich will nicht mehr, mein Vater hat jetzt noch Druck ausgeübt und hat gesagt, wenn dein Kinderwunsch echt ist, dann musst du auch alles machen dafür. Ja, und hat sozusagen dieser innerfamiliäre Druck, noch alles zu machen und sie nach Tschechien damals geschickt, Also das ist noch nicht so lange her, weil wir, wie gesagt, seit 2015 erst die Eizellspende, also seit Anfang 2016 jetzt, in Österreich erlaubt ist. Also das heißt, Sie sehen, was sich da psychologisch alles abspielt, ja, was völlig unterbeleuchtet wird in diesem Zusammenhang. Ja. Menschen müssen zur Ruhe kommen können und sie werden durch neue Optionen immer mehr unter Druck gesetzt. Wir wissen durch die In-vitro-Fertilisierung inzwischen, dass es Gesundheitsrisiken für Frauen gibt, ganz speziell dann, wenn sie schwanger sind mit einer fremden befruchteten Eizelle. Das ist die kanadische Studie hier herunten, 2019 publiziert. Frauen, die nach Eizellspende schwanger geworden sind, hatten ein 2,3-mal so hohes Risiko, eine Sepsis zu bekommen, auf die Intensivstation aufgenommen werden zu müssen, Herzprobleme, Blutungen und Tod. Wir haben Probleme bei den Kindern hier in Basel. Das waren die gespendeten Zellen. Da geht es um die gespendeten Zellen. Ja, da geht's. Ist noch höher. Warten Sie, ich habe es hier noch einmal. Ja, ich kann es nochmal noch genau heraussuchen. Ja. Also wir haben hier Eizellspenden. Moment, intensiv bei 30%. Bei Frauen, bei 11.703 Schwangerschaften, in denen Frauen ein genetisch fremdes Kind austrugen, kam es in 30% zu schweren gesundheitlichen Komplikationen. Genau, ja, 3.500 Frauen mussten 800 auf die Intensivstation eingeliefert werden. In 465 von 3.500 Frauen 800 auf die Intensivstation, in 465 Fällen kam es zu einer ungeplanten Gebärmutterentfernung. Ja, das ist jetzt, ich glaube, das ist die American Journal of Obstetrics. Ja. Die untere ist das allgemeine Risiko der IVF, da habe ich mich jetzt vertan, ja. Allgemeines Risiko der IVF 2,3-mal so hoch als bei einer natürlich empfangenen Schwangerschaft. Auf Seiten des Kindes wissen wir inzwischen auch, hier in Basel gibt es einen Kardiologen, wo Sie das vielleicht verfolgt haben, der also erstmals Kinder im Vergleich, IVF-Kinder und natürlich Gezeugte begleitet hat und sieht, dass jetzt bei den 17-Jährigen schon die Arterien teilweise also so sklerotisch sind wie bei 50, 60, 70-Jährigen. Der sagt, man müsste eigentlich bei einer Familienanamnese, wenn die Frage ist, ja, was sind denn die Familienerkrankungen, ne, in ihrer Familie, was soll denn ein Kind aus einer Eizell- oder Samenspende da sagen? Ja? Er sagt, eigentlich müsste das schon irgendwo aufgenommen werden in der Familienanamnese durch IVF zur Welt gekommen. Ja, ja genau, ja, genau, genau. Genau, also es war so, veröffentlicht wurden sie. Ja, Inselspital Basel, genau. Ah, das ist, aha, okay. Das ist Bern. Ich habe Inselspital Bern. Es war so, dass es eine Pressemitteilung gab zu diesen Studien auf der Webseite der Uniklinik. Und intern hat man beschlossen, dass man die Pressemitteilung mit diesen Ergebnissen der Veränderung der Arterien dieser jungen Menschen nach IVF wieder herunternimmt, weil gleichzeitig an der Uniklinik auch ein Wunschbabyzentrum ist. Und das war dann der Grund, warum man es heruntergenommen hat. Also die Entpersonalisierung der Weitergabe des Lebens hat Folgen. Ja. Es ist eine Folge ist, wer haftet für das Produkt? Es war 2016 in einer Wunschbabyklinik haben die Ärzte, also haben Frauenärzte auf Schadenersatz geklagt, weil sie das falsche Kind zur Welt gebracht haben. Es wurden Embryonen vertauscht Und die 26 Frauen haben gesagt, ich habe das falsche Kind. Wir haben den Embryo rational und emotional so weit von uns weggeschoben, dass wir ihn verdinglichen, dass wir mit ihm hantieren. Aber den Frauen wiederum geht es anders. Mir hat eine Ärztin erzählt, die gesagt hat, eines Tages, die ist Kinderärztin, hat mit Frühgeburten zu tun. Und es kam eine Mutter über mehrere Wochen und Monate zu ihr zur Behandlung des Kindes. Und eines Tages sitzt die weinend bei ihr und dann sagt sie, was ist los mit Ihnen? Naja, also mein Sohn macht mir so Sorgen. Und aha, ja, wissen Sie, mein Sohn ist nach künstlicher Befruchtung zur Welt gekommen. Die Ärztin hat das in irgendeiner Weise, hat die das schon irgendwo geahnt, auch aufgrund des Verhältnisses der beiden. Aber dann sagt die Mutter, wissen Sie, wenn mein Sohn weint, höre ich alle anderen Kinder mitweinen. Und bezogen hat sie sich auf die tiefgefrorenen Embryonen im Tiefkühlschrank, die übrig gebliebenen. Also das heißt, es gibt sowas wie eine emotionale Nabelschnur, ja, der Mutter zu ihren Kindern, selbst im Tiefkühlschrank. Also alles Themen, die komplett unterbelichtet werden, wenn wir die sozusagen Wunschbabyfabrikenbilder und Hochglanzprospekte sehen, wie das alles wunderbar ist. Ja. Mir sagen in Wien, die Psychotherapeuten, wir müssen alles aufwischen. Ja. So bezeichnen die das. Ja. Die Logik des Herstellens führt zur zertifizierten Zeugung. Was Sie hier sehen, solche Bilder finden Sie auf Instagram, nennt sich Rainbow-Bilder. Eltern, die nach vielen Jahren mit vielen Versuchen endlich ein Kind bekommen haben, sammeln alle Spritzen, die sie gebraucht haben, hormonelle Spritzen, was da alles gebraucht wurde, und machen dann ein wunderbares Bild, und das warst du uns wert. Dieses Geld warst du uns wert und das warst du uns wert. 1600 Spritzen hat dieses Elternpaar hier gezählt. 4 Jahre, 7 Versuche, im Schnitt 50 bis 70 Embryonen. Also der Sozialethiker Spieker spricht von zertifizierter Zeugung, Qualitätskontrolle. Ja, natürlich sind die aussortiert. Habermas spricht im Zusammenhang mit dieser Produktlogik in der Menschwerdung, dass wir es mit einer Erosion der Unbedingtheit der Eltern-Kind-Beziehung zu tun haben. Ja, es erodiert. Ja. Es kommt dann nämlich vom Wunschkind zum Nicht-Wunschkind. Vielleicht erinnern Sie sich an diese thailändische Geschichte. Ein australisches Paar hat über eine Agentur bei einer thailändischen Leihmutter ihr Kind in Auftrag gegeben. Die thailändische Leihmutter hat Zwillinge erwartet. Die war damals 21 Jahre alt. Diese Leihmutter hat schon 2 Kinder selber gehabt, 3 und 6 Jahre alt, hat als Leihmutter gearbeitet, um ihre Schulden abzuzahlen. Dann hat sich herausgestellt in der Pränataldiagnostik, dass eines der beiden Zwillinge Down-Syndrom gehabt hat. Daraufhin hat das australische Paar verlangt, dass sie das Kind mit Down-Syndrom abtreiben lässt. Die thailändische Leihmutter hat sich geweigert. Das ist an die Medien gekommen. Es gab dann ein riesen Crowdfunding, sodass sie jetzt zu ihren Schulden das behinderte Kind noch aufgenommen hat, aber sozusagen hier finanziell auch unterstützt worden ist. Da kommen wir zum Nichtwunschkind, dass die Bestelleltern, so haben sie sich dann auch wieder nicht vorgestellt, ne? Und dann einfach liegen lassen. Also diese, wie wir schon vorher gehört haben, auch diese Logik des Herstellens untergräbt die Grundhaltung der bedingungslosen Annahme des Lebens aus sich selbst heraus, des Kindes als solche. Wir haben den Fetozid bei den Drillingsschwangerschaften, ja, der automatisch angeboten wird. Dahinter, ja, läuft sozusagen diese Einstellung. Ja. Wir haben ein Recht auf ein Kind. Recht auf ein Kind, ein bisschen brauche ich noch. Ja. Recht auf ein Kind, also das Problem, wie schon Herr Spemann vorher angesprochen hat, das, was passiert ist, dass wir sozusagen das Abwehrrecht, niemand darf mich daran hindern, Kinder zu bekommen, in ein Anspruchsrecht verwandelt haben. Ja, ich habe ein Recht auf ein Kind. Die künstliche Befruchtung ist dann der normative Imperativ, also ja. Voraussetzung ist, dass Kinderlosigkeit als Krankheit definiert wurde. Das ist aber eine Frage. Ja? Also ist es sozusagen, wenn Kinder zu bekommen ist ein, also es ist dramatisch für Paare, ja? wenn sie ungewollt kinderlos bleiben. Und es kann sein, dass es ein Lebensziel gewesen wäre, Kinder zu bekommen. Aber kann die Nichterfüllung eines Lebensziels automatisch als Krankheit bezeichnet werden? Weil es kann ja auch sein, dass ich einfach aufgrund meines Alters mein Lebensziel, Kinder zu bekommen, nicht mehr erfüllen kann. Stichwort geriatrische Reproduktionsmedizin. Ja? Oder weil ich nicht den geeigneten Sexualpartner gefunden habe oder gleichgeschlechtlich orientiert bin. Das hat die WHO dazu geführt, beziehungsweise also die Debatte dazu geführt, von der sogenannten sozialen Unfruchtbarkeit zu sprechen. Es gab eine Arbeitsgruppe in der WHO im Jahr 2016, wo quasi das Recht jetzt gefordert wurde, dass jeder auch alleinstehende Mann und jede alleinstehende Frau schwule Männer, lesbische Frauen ein Recht auf ein Kind haben, weil sie sozial unfruchtbar sind, weil sie einfach nicht den geeigneten Lebenspartner gefunden haben. Ja? Also da sind wir jetzt natürlich auch komplett in einer Wunschmedizin angekommen. Das hat nichts mehr mit Therapie zu tun. Ja? Da wird niemand mehr gesund gemacht. Allenfalls ist das Kind ein Therapeutikum für mein Lebensprojekt, um meine Sehnsüchte zu erfüllen. In Deutschland haben wir 2017 einen Arbeitskreis gehabt zum Abstammungsrecht und Sie sehen schon, wie sich das alles, diese sozusagen Neuformulierungen, wie sie auch vorher beschrieben worden sind, Dekonstruktion, Rekonstruktion, also man hat jetzt neue rechtliche Eltern-Kind-Zuordnungen, die man andenkt. Man redet dann nicht mehr von der Mutter, sondern da wird dann unterschieden, ist sie die automatische Mitmutter, ist sie die genetische Mutter, die nur genetische, die nur teilgenetische, die rechtliche, die Geburtsmutter, die biologische oder halt die klassische. Ja. Immerhin gilt noch, Mutter ist, die das Kind geboren hat. Ja. Mater semper certa est. Also das ist ein Grundsatz, der sowohl in Deutschland als auch in Österreich, glaube auch in der Schweiz, noch festgehalten wird. Interessant, das wollte ich Ihnen auch bringen. Gary Powell, Julie Bindle ist eine Radikalfeministin, bekennende Lesbierin, Gary Powell auch bekennender Homosexueller, die Mitbegründer sind von StoppLeihmutterschaft.at. Stop Surrogacy Now. StoppLeihmutterschaft.at ist eine Initiative in Österreich, die wir gestartet haben mit Stop Surrogacy Now. Und was ich hier sozusagen sehr interessant finde, und ich glaube, das sozusagen muss auch transparent gemacht werden, dass es innerhalb der Bewegung der Gleichgeschlechtlichen eine Gegenbewegung gibt, die sagen, es gibt kein Recht auf ein Kind, weder von Heterosexuellen noch von Homosexuellen, sodass wir hier gezielt gegen Leihmutterschaft auftreten und sie selber sagen, wie sie in ihren eigenen Reihen unter Beschuss kommen, weil sie als bigott, homophob und diskriminierend bezeichnet werden innerhalb ihrer eigenen Community. Also das finde ich doch auch interessant, das hier genannt zu haben. Es gibt keine ethisch saubere Leihmutterschaft. Ja, Sie sehen hier die amerikanischen Verhältnisse. Vielleicht eine Studentin aus Harvard, die sich so ihr Studium finanziert. Aber die Realität ist sehr oft diese. Ja, Brutkastenhäuser, in denen Frauen über 9 Monate eingesperrt sind während der Schwangerschaft und ihnen vorgeschrieben wird, was sie zu essen haben, damit sie möglichst schon den europäischen westlichen Geschmäckern dem Kind jetzt schon zuführen und Mozart auf der Musik Bescheid bekommen. Ja. Also alles, was wir auch vorher gehört haben, was man an pränatalen Bindungen, was man alles weiß, ja, wird negiert. Die strengen Regeln der Adoption werden komplett umgangen in der Leihmutterschaft. Die Frau wird zum Objekt, zum Brutkasten, zur Gebärmaschine. Ja, dann kommt immer das Argument, wenn wir es nicht erlauben, ja, dann gehen die Leute einfach woanders hin. Ja, das ist so. Nur weil ein Land die Todesstrafe erlaubt, erlaube ich es auch nicht bei mir. In Österreich haben wir die Atomkraftwerke zugesperrt und sind ganz stolz drauf. Ja? Nur weil andere, ja, werden wir auch keins aufmachen. Also die Tatsache, dass wer anderer was tut, ist noch kein moralischer Imperativ, dass ich das auch tun muss. Nummer eins. Nummer zwei, dieser Markt funktioniert wie jeder Markt nach Anfrage und Angebot. Und wie kostengünstig will ich's? Also wenn ich's kostengünstig will, gehe ich in die Ukraine, sonst gehe ich halt nicht. Wir werden das nicht staatlich regeln können. Wir haben heute Amerikaner, die in ihrem eigenen Land Leihmutterschaft in Anspruch nehmen können und es trotzdem in Griechenland machen lassen oder in der Ukraine, weil es dort einfach billiger ist. Nach der Logik zu sagen, es ist woanders erlaubt, also müssen wir es wenigstens mit hohem Standard erlauben, müsste man sagen, wenn du es wirklich untergraben willst, dann müsstest du es zu Dumpingpreisen in deinem eigenen Land anbieten, weil nur dann sozusagen kannst du auch deine Kundschaft an dich binden. Ja? Also ja, das muss ja jeder Frau selbst überlassen sein. Wir haben auch andere Gesetze, die sozusagen klar machen, es muss auch sowas geben wie einen Schutz vor Selbstausbeutung. Ja? Wir haben das im Zusammenhang mit dem Organhandel. Ich kann nicht einfach meine Organe verkaufen. Auch da hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben, ja? Weil die Gefahr der Selbstausbeutung, und es hat viel mit Geld zu tun, eine große Rolle spielt. Das Kind wird zur Ware. Dem Kind wird zugemutet, in einem familiären Niemandsland aufzuwachsen und ganz gnostisch, bin ganz bei Ihnen, ja, zu tun, wie wenn der Leib keine Rolle spielen würde. Gene sind nicht nichts, sind nicht alles, aber Gene sind nicht einfach nichts. Der Spender ist Teil meiner Identität. Wenn man Kinder fragt von anonymen Samenspender und anonymen Eizellspenderkindern, warum suchst du deinen Vater, warum suchst du deine genetische Mutter? Weil mir fehlt etwas in meiner Identität. Ja? Wir sind leiblich-geistig verfasst. Ja, und das kann man nicht einfach sozusagen kann man nicht einfach wegleugnen. Psychische Folgen, Trauerarbeit, bin ich auch total bei Ihnen. Diesen Kindern, das, was wir aus der Adoptionsforschung wissen, dass Kinder, wenn sie erfahren, dass sie adoptiert sind, eine Trauer, die sie erst durchmachen müssen, das bewältigen müssen, dass diese Eltern nicht ihre Eltern sind, das kommt hier nicht einmal vor. Ja, bei der Leihmutterschaft, bei der Eizellspende. Also hier mutet man Kindern familiäre Konstellationen zu, die nicht Schicksal sind. Und das ist ja, das macht es noch einmal schwieriger. Ich kann sagen, mein Vater ist verstorben im Krieg und meine Mutter ist an Krebs verstorben. Aber in diesem Fall ist ja sozusagen meine Existenzwerdung geknüpft daran, dass andere von vornherein fremdbestimmt mir zugemutet haben, dass ich meinen Vater aus der Pipette mit der Nummer 5122 sozusagen nie kennenlernen werde. Mit dem Blick auf die Zeit, lassen Sie mich schließen, nachher gibt's Möglichkeit zu fragen. Also ich bin bei meiner letzten Folie, was wir brauchen, ja, ein dreidimensionales Menschenbild, ja, wo der Leib, die Seele, die sozialen Dimensionen zusammengedacht wird. Wir brauchen eine offene Debatte. Ich fordere Sie auf, wann immer Sie können, Medientrainings von Kinderärzten, Psychologen, Hebammen, die gehören alle in diese Debatten hinein, ja, und nicht nur die Frau mit dem Kinderwunsch oder das Männerpaar mit dem Kinderwunsch, sondern da gehören alle Berufsgruppen herein, die was zu sagen haben. Ja, und wir müssen insgesamt alternative Bewältigungsstrategien stützen, ja. Braucht es Grenzen? Grenze öffnet auch. Grenze öffnet. Ja. Die Grenze, die der unerfüllte Kinderwunsch auferlegt, kann zu einer neuen grenzüberschreitenden Offenheit führen, die fruchtbar wird in einer Lebensaufgabe, in einem Lebenssinn, auch außerhalb einer leiblich-biologischen Familiengründung, indem man sich kümmert um andere Kinder, die es schon gibt. Ja. Ich will Ihnen nur mitgeben, dass die Nationale Ethikkommission, die Schweizer Nationale Ethikkommission, eine Stellungnahme zur Uterustransplantation, Gebärmuttertransplantation gemacht hat und eigentlich hier Begründungen anführt, die durchaus auch für andere Gebiete, sagen wir, auswertbar wären, wenn man wollte. Ja? Und interessanterweise, ja, wird es aus dem Jahr 2018, wird hier betont, es ist zu betonen, dass eine Erweiterung der Optionen für Frauen, für Männer, die an Unfruchtbarkeit leiden, nicht zwingend eine Erweiterung ihrer Entscheidungsfreiheit oder Autonomie bedeutet. Angesichts der zunehmenden Behandlungsmöglichkeiten könnten sich diese Frauen psychologisch oder sozial verpflichtet fühlen, darauf zurückzugreifen. Optionen schaffen Druck. Optionen schaffen Druck. Und diejenigen, die sozusagen dann draufzahlen, ja, sind die Kinder, ja, sind auch die Frauen, muss man auch dazu sagen. Danke Ihnen.